Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Zum Berichtsgebiet unserer Korrespondentin in Los Angeles gehört auch Hawaii. Ein kleiner Sprung über den großen pazifischen Teich sozusagen. Und sie hat dort mal eben surfen gelernt. Und ihr Surflehrer am Kahanamoku Beach von Honolulu sagte zu ihr Folgendes.
It's about being in the moment.
Es geht darum, den Moment wahrzunehmen. Viele von uns denken die ganze Zeit, sie denken zu viel. So ist das Leben. Aber Menschen, die nicht so viel schwatzen und lieber anpacken, kommen weiter als die, die immer nur reden, aber nicht zupacken. Darum geht's beim Surfen. Wenn du nicht paddelst, erwischt dich die Welle nicht. Nicht auf Weihnachten warten, sondern aufstehen. Das Ziel ist, ganz im Hier und Jetzt zu sein.
Wenn Sie wissen wollen, wer den Kampf Korrespondentin gegen Welle im Meer auf dem Surfbrett vor Hawaii gewonnen hat und was das besondere Aloha-Lebensgefühl ausmacht, müssen Sie dranbleiben. Denn zunächst will ich mit Nicole Markwald über 6 Jahre Leben und Arbeiten in Kalifornien sprechen. Am 1. April 2013 hat sie in L.A. als Hörfunkkorrespondentin und Studioleiterin für die ARD angefangen. In 2 Wochen hat sie ihren letzten Arbeitstag. Nicole Markwald, fangen wir mal hinten an. 6 Jahre als ARD-Hörfunkkorrespondentin in Los Angeles gehen zu Ende. Und jetzt?
Tja, und jetzt? Jetzt muss ich Abschied nehmen, eigentlich gleich zweimal. Denn einmal sage ich Tschüss L.A., das war's hier für mich. Ich verlasse die Stadt, ich verlasse sogar den Bundesstaat. Und dann ja nehme ich auch Abschied von meinem Job. Also ich steige erstmal aus dem Journalismus aus. Das hat private Gründe. Ich mache erstmal eine Pause. Das hat einen großen Teil damit zu tun, dass ich vor etwas über einem Jahr noch mal ein Baby bekommen habe und damals nur eine kleine Elternzeit genommen habe, so ganz amerikanisch. Und als das Baby nämlich 12 Wochen alt war, bin ich wieder zurück in den Job. Und da habe ich jetzt schon das Gefühl, noch ein bisschen was nachholen zu wollen.
Verständlich. Und wenn Sie sagen, Sie verlassen L.A. Richtung wohin?
Richtung Texas. Meine wow. Familie und ich, mein Mann ist Amerikaner, wir haben entschieden, dass wir nach Texas ziehen. Das ist beruflich für ihn gut und beruflich war Kalifornien für mich gut. Deswegen ist er jetzt dran. Aber das heißt eben auch, dass ich erstmal in den USA bleibe und nicht nach Deutschland zurückkomme, was schon sehr viel Wehmut auslöst. Weil als ich damals 2012 nach Kalifornien gegangen bin, da war der Plan eigentlich, dass ich dann wieder zurückkomme nach Frankfurt oder Berlin oder wo auch immer es mich dann hin verschlägt. Und ja, das muss jetzt erstmal warten.
Warten, aber es gibt einen Rückfahrtschein nach Deutschland.
Na, ich hoffe. Also meine komplette Familie ist ja nach wie vor in Deutschland, auch viele Freunde, mit denen ich noch Kontakt habe. Das lief, wenn ich so zurückschaue, über die Corrie-Zeit auch nicht ohne Probleme. Also dieser Zeitunterschied zwischen Kalifornien und Deutschland, der ist echt schwer. 9 Stunden, das heißt, wenn ich von der Arbeit komme, so um 16, 17 Uhr, ist es mitten in der Nacht in Deutschland, da kann ich niemanden mehr anrufen. Wenn in Deutschland alle im Feierabend sind, dann fange ich erst gerade mit meinem Arbeitstag an. Deswegen waren so die Telefonate oder FaceTime, was auch immer, fand eigentlich immer nur am Wochenende statt. Und ich bedauere das schon sehr. Man merkt doch über die Jahre, wie der Kontakt mit bestimmten Freunden immer weniger wird. Und das ist einfach schade. Aber ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und als jemand, der im Ausland lebt und arbeitet, das gilt nicht nur für Korrespondenten, das ist auch für andere Menschen so, da verpasst man natürlich auch viele Dinge. Also Hochzeiten, auf die man nicht fliegen kann, weil man einfach diese Zeit da nicht freimachen kann oder weil es zu weit weg ist und zu viel Zeit kostet. So Sachen sind dann schon auch vorgekommen. Das macht es nicht unbedingt einfacher, so weit weg zu sein. Also ich habe so gemerkt, ganz besonders an Feiertagen, also so Weihnachten oder Geburtstage, da fiel es mir doch immer sehr schwer, so weit weg von zu Hause zu sein.
Und das wird sich jetzt ändern, weil mehr Zeit da ist.
Ich glaube schon und es ändert sich natürlich auch bei mir was, weil meine Familie, die ich gegründet habe, die ist ja jetzt hier. Meine Kinder kennen es ja gar nicht anders. Für die ist Weihnachten amerikanisches Weihnachten. Wobei, wir machen so ein Zwischending. Wir feiern am 24. und auch am 25. Wir feiern einfach doppelt. Und auch so den klassischen Geburtstagskaffee nachmittags mit Kaffee und Kuchen, den habe ich fest etabliert. Das ist hier nicht üblich in den USA, dass man das macht und dann auch erst die Geschenke auspackt. Also so ein paar deutsche Sachen, will ich mal sagen, versuche ich rüber zu retten in meine deutsch-amerikanische Familie. Ich spreche auch Deutsch mit den Kindern. Die sprechen auch Deutsch, wenn auch jetzt der Große ist im Schulalter, das weniger wird, weil alle Freunde natürlich um ihn herum Englisch sprechen. Aber ich versuche schon, diese Balance zu schaffen, obwohl wir nicht in Deutschland leben, möglichst viel in unserem Alltag so vorkommen zu lassen.
Von der Freizeit zur Arbeit. Sie haben 6 ganze fleißige Jahre lang für uns in L.A. gearbeitet. Hier erstmal ein kleiner akustischer Eindruck aus den letzten 6 Tagen.
So makaber es klingt, mit dem Tod von Michael Jackson begann das Geldverdienen erst richtig. Mehr als 1,6 Milliarden Dollar hat der Jackson Estate seitdem mit Michael Jackson verdient. Als sie unter Applaus die Bühne betritt, sagt Meryl Streep mit Augenzwinkern:
Thank you, thank you. I, when they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh no, oh come on, why her? Again.
Sie habe es förmlich gehört, als ihr Name genannt wurde, dass halb Amerika denke, nein, die schon wieder. Aus Los Angeles, Nicole Markwald. Nicole Markwald, Los Angeles.
Die schon wieder, in dem Fall Nicole Markwald, die den 10. Todestag von Michael Jackson und den 70. Geburtstag von Meryl Streep mit einem von 3 verliehenen Oscars mit uns beging. Frau Markwald, war das jetzt ein repräsentativer Ausschnitt für Ihre Arbeit in L.A.? Also viel zu tun mit den Schönen und den Proms, mit Hollywood und vielleicht auch dem roten Teppich?
Eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich Zufall, dass ich 2 so popkulturelle Themen so dicht hintereinander gemacht habe. Wobei es schon eine Phase im Jahr gibt, wo sich die Mehrheit meiner Arbeit darum dreht. Das ist speziell zwischen Dezember und März. Da geht es um die Grammys, die Musikpreise, um die Golden Globes, um die Oscars. Aber es ist tatsächlich nur ein Teil der Arbeit hier im Studio Los Angeles. Unser Berichtsgebiet ist ja wahnsinnig groß. Also es ist nicht nur Kalifornien, sondern auch Oregon, Washington, Alaska und Hawaii. Und da beschäftigen wir uns mit Natur, Naturkatastrophen wie Waldbränden, Erdrutschen. Wir beschäftigen uns mit sozialen Themen, also Obdachlosigkeit, Umweltprobleme und natürlich auch der Politik. Speziell das Thema Einwanderung spielt hier in Kalifornien eine große Rolle. Das Silicon Valley spielt eine wahnsinnig große Rolle. Aber immer wieder ist unsere Arbeit natürlich gesprengselt mit Filmkritiken oder auch Interviews mit bekannten Regisseuren oder Schauspielern.
Und musste man viel telefonieren, um zum Beispiel eine Karte für eine Filmpremiere oder ein Interview mit Steven Spielberg zu bekommen?
Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir ganz hinten in der Schlange. Ja? Deutsches Radio steht ganz hinten an und da kann man gar nicht viel bitten, sondern man bekommt etwas angeboten und dann kann man es annehmen oder man lässt es halt. Also ich glaube, da macht man sich auch falsche Vorstellungen davon. Deutsches Radio ist hier für die großen Hollywood-Produktionen erstmal nicht so wichtig. Wenn es Promotion-Termine gibt, dann werden die größtenteils separat nochmal in Europa gemacht, nämlich in London ganz häufig. Und dann werden Journalisten aus Europa dazu hin eingeladen, um dort Interviews zu führen. Also wir haben auch Interviews gemacht. Ich habe zuletzt Diane Keaton interviewt über ihren neuen Film Dancing Queens, der diese Woche in Deutschland in die Kinos kommt. Aber es ist jetzt nicht an der Tagesordnung.
Aber zum Beispiel bei der MeToo-Debatte rund um Harvey Weinstein, die ja große Wellen in die ganze Welt hinausgeschlagen hat, war auch das deutsche Radio immer vorne mit dabei in der Berichterstattung, oder?
Das stimmt, das war wirklich ein ganz großes Thema für uns, weil hier sozusagen das Epizentrum dieser Debatte lag. Me Too, welche Rolle spielt das in Hollywood? Damit ging es ja los und erstreckte sich dann in alle möglichen anderen Zweige bis hin in die Politik. Und die Diskussion ist ja wieder ganz aktuell mit neuen Vorwürfen gegen den amerikanischen Präsidenten Trump. Diese Berichterstattung war anstrengend, weil die Geschichten, die da zu hören, zu lesen waren, wirklich sehr zu Herzen ging. Frauen schlimme Dinge erlebt haben, auch Männer, das darf man ja nicht außen vor lassen. Und einfach so ein Licht auf eine Industrie gezeigt wurde, die so glamourös daherkommt und fortschrittlich und offen, aber im tiefsten Kern eben sehr sexistisch ist oder war. Da tut sich ja auch jede Menge, aber ich glaube, es ist noch ein weiter Weg, bis man wirklich sagen kann, es herrscht volle Gleichberechtigung.
Wenn Sie sagen, da tut sich eine Menge, heißt das, es gibt keine Regisseure mehr im Bademantel etwa oder es gibt irgendwelche anderen konkreten Auswirkungen, die schon jetzt bemerkbar sind für Sie?
Ja, so, aber das ist ein jahrelanger Prozess. Zum Beispiel, dass es mehr Frauen im Regiestuhl sind oder mehr Frauen am Set. Ich glaube, da achten die Filmstudios jetzt wirklich sehr viel mehr drauf. Das ist allerdings was, was sich nicht von heute auf morgen ändern lässt, sondern was viel mehr Zeit braucht. Und ich glaube, so ein Regisseur im Bademantel, da würde man heute, glaube ich, nicht mehr weit kommen. Beziehungsweise jede Schauspielerin, die da nicht sagt, Moment mal, hier läuft was richtig falsch, die hat die MeToo-Debatte nicht mitbekommen.
Harter Schnitt. Sie erwähnten das Silicon Valley. Für Sie ein ganz großer Bereich Ihrer Berichterstattung. Sie haben beispielsweise eine Weltzeit gemacht über die Situation der Frauen dort. Sie waren aber auch immer wieder konfrontiert mit dem Negativ-Image und den Schlagzeilen rund um Amazon, Facebook und Google. War das für Sie eine schwierige Zusammenarbeit mit denen?
Ja, unter anderem auch, weil ich sehr weit weg vom Silicon Valley sitze. Mein Büro ist in Santa Monica bei Los Angeles. Das Silicon Valley ist gut 6 Autostunden von mir entfernt. Und da ist es einfach nicht leicht, sich die Kontakte aufzubauen, die Leute kennenzulernen, an die man sich wenden kann, abgesehen jetzt von den Pressebüros, die unsere Anfragen dann in der Regel immer weitergeleitet haben an die Pressebüros in Deutschland, was uns jetzt hier in Kalifornien nicht weiterhilft, wenn wir an einer Geschichte arbeiten, von uns aus. Ich muss sagen, die Zusammenarbeit hat sich geändert in den Jahren, einfach auch, weil sich das Image dieser Firmen und die Probleme dieser Firmen geändert haben. Also als ich angefangen habe, 2013, das war so die Hochzeit. Alle waren beeindruckt vom Innovationswillen von Silicon Valley, von dem Geld, was dort vergeben wurde, von den Investoren und verdient wurde, von den jungen Männern in der Regel, die bei Facebook zum Beispiel angestellt werden. Dann kam der NSA-Skandal und dann kamen die Datenskandale von Facebook, Google und Co. und das Thema Privatsphäre. Welche Daten werden wo geteilt? Wie viel sind unsere Daten wert? Was machen diese Firmen eigentlich mit unseren Daten? All das kam erst in den Jahren, als ich ihr Korrespondentin war, hoch und wurde diskutiert. Und inzwischen müssen diese Unternehmen einfach offener sein. Wir haben auch seit 2 Jahren einen unserer Korrespondenten im Silicon Valley direkt. Das macht einen Riesenunterschied, weil der natürlich viel schneller in der Lage ist zu reagieren oder zu sagen, ich fahre da mal vorbei, ich rufe jemanden an, ich versuche ein Statement zu dem und dem Thema einzuholen. Also das hat unsere Arbeit hier wahnsinnig erleichtert, auch wenn es schade ist, dass ich den Kollegen hier nicht an meiner Seite im Studio habe, sondern wir entfernt voneinander arbeiten.
Da hatten wir nun die Apps, da hatten wir die Prompts, dann gibt es aber noch die Politik. Haben die Tweets von Donald Trump auch die Westküste erreicht?
Ja, und die Westküste schüttelt mehrheitlich den Kopf. Also auch in Kalifornien wird republikanisch gewählt. Auch in Kalifornien haben Menschen Donald Trump gewählt, gar keine Frage. Allerdings ist Kalifornien und auch Oregon, Washington, würde ich da schon mit einschließen, wirklich so eine liberale, progressive Front, wo die Politik von Trump meistens weniger gut ankommt. Er selbst hat große Probleme mit Kalifornien. Also Kalifornien ist immer wieder Zielscheibe seiner Kritik ab von abwertenden Statements. Ich kann mich erinnern, er war nicht so häufig hier in der Zeit, seit er Präsident ist, aber er kam im vergangenen Jahr, als es diesen schweren Waldbrand gab, der unter anderem die Stadt Paradise dem Erdboden gleichgemacht hat, und er hat sich diesen Ort angeschaut. Und hat dann gesagt, vielleicht hätte man diese Wälder besser reinhalten müssen. Man solle sich doch Finnland angucken, die Harken, den Waldboden. Also hat dann wirklich so ein Statement abgelassen, wo alle den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, schau dir Kalifornien an. Große Teile der Wälder Kaliforniens sind im Besitz der Regierung. Nicht mehr hier der Staatsregierung, sondern der US-Regierung. Er ist einfach weit entfernt von dem, was hier wirklich tatsächlich passiert. Und das andere Thema, mit dem er natürlich unglaublich stimmt, macht, ist das Thema Einwanderung. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema für Kalifornien. Kalifornien ist der Hauptproduzent von Obst und Gemüse, ist quasi der Gemüsekorb der USA. Und diese Industrie kann nur funktionieren mit billigen Arbeitskräften, die in der Regel aus Lateinamerika kommen, legal oder illegal. Aber ohne diese Arbeitskräfte würde diese Industrie zusammenbrechen. Und man muss eine Lösung finden, wie man diesen Menschen ermöglicht, hier zu bleiben oder den Zugang gewährt mit Arbeitsgenehmigungen und so weiter, dass sie halt legal dieser Arbeit nachgehen können. Sie werden gebraucht. Und das überhaupt gar kein Lösungsansatz da. Und das stößt vielen Farmern, die natürlich diese Arbeiter brauchen, sehr, sehr bitter auf.
Was von diesen zahlreichen Themen war für Sie in den 6 Jahren die Pflicht und was die Kür? Hatten Sie irgendein Lieblingsthema?
sagen wir mal, erst die Pflicht. Die Pflicht war nämlich Quartalszahlen. Alle 3 Monate sich hinzusetzen, sich die Statistiken anzuschauen und zu sagen, okay, sie haben so und so viele Billionen verdient oder Milliarden und so viele Milliarden ausgegeben. Das ist für mich, ich bin keine Wirtschaftsjournalistin in dem Sinne, trockener Stoff. Und ich glaube, man kann sehr gute, sehr interessante Berichterstattung machen zu Wirtschaftsthemen. Ich höre das hier auch immer wieder im amerikanischen Radio. Aber das war für mich persönlich jetzt die Pflicht. Die Kür... Ich glaube, meine Lieblingsmomente waren die Live-Gespräche bei der Oscar-Verleihung, weil da ist so viel Strom in der Luft und auch in allen Journalisten drin, weil das ist eine Live-Situation. Es gibt wahnsinnig viel Adrenalin unter den Journalisten und auch unter den Preisträgern natürlich und unter allen, die bei der Oscar-Verleihung mitmachen. Es gibt große Überraschungsmomente. Also ich erinnere mich an diesen Moment, als der beste Film ausgezeichnet wurde, fälschlicherweise La La Land, und dann stellte sich heraus, es war der falsche Umschlag und eigentlich war doch Moonlight der richtige Gewinner. Das kann man einfach nicht, das werde ich nie wieder erleben, so ein Moment der Überraschung. Und das dann sofort quasi auf die Antenne zu bringen, weil das ist die Zeit für Live-Berichterstattung im Deutschen Radio, das ist der Frühstücksprogramm dann, das Morgenprogramm, wenn es bei uns spät in der Nacht ist. Das sind Momente, an die werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Und Lieblingsthema, ich glaube, eins meiner Lieblingsthemen waren die sogenannten Silver Surfer auf dem Columbia River. Das war ganz am Anfang meiner Zeit, da war ich in Oregon, da ist der große, mächtige Columbia River. Und ich habe eine Reportage gemacht über Surfer, die schon 60 oder noch älter waren. Deswegen habe ich sie Silver Surfer genannt mit ihren grauen Haaren. Die fand ich total beeindruckend. Das waren so coole Leute. Das hat Riesenspaß gemacht.
Also die Silver Surfer werden Sie vermissen, und aus Ihrer Weltzeit über Los Angeles habe ich behalten, dass Sie auch die fettigen Käse-Quesadillas in Los Angeles vermissen werden.
Naja, mexikanisches Essen. Also man kann in Kalifornien sehr gut essen, unter anderem auch sehr gut mexikanisch. Und da gewöhnt man sich schon dran, wenn man dieses leckere Essen immer ständig verfügbar hat. Und natürlich auch die super tollen Avocados und Guacamole, die es da immer noch dazu gibt. Ja, das war schon toll.
Und das gibt's in Texas nicht?
Doch, Gott sei Dank, es gibt Tex-Mex. Also ich muss nicht drauf verzichten.
Guacamole, Hollywood, Silicon Valley und Donald Trump. Abschied einer Korrespondentin. Vielen Dank an Nicole Markwald für all die Jahre der treuen Berichterstattung. Zum Schluss nochmal nach Hawaii, hat sie sich da gesagt und hat ihre Weltzeit aus Honolulu passend zum Sommer mit den leichten Themen bestückt. Trotzdem kein leichter Abschied. Aloha from Hawaii. Sie hören noch einmal Nicole Markwald.
Honolulu ist wahrscheinlich die abgelegenste Großstadt der Welt. Mitten im Pazifik liegend, 5,5 Flugstunden von Los Angeles entfernt, haben die Bewohner der Stadt ihren ganz eigenen Blick. Auf Kunst, auf die Umwelt, auf das Lebensgefühl. Knapp 360.000 Menschen leben in der Hauptstadt Hawaiis. In vielerlei Hinsicht ist Honolulu eine ganz normale amerikanische Großstadt. Es gibt Staus und Obdachlose, Müll und glänzende hohe Bürogebäude. Und doch ist Honolulu anders. Ob Touristenbusfahrer oder Angestellte der Stadtverwaltung, viele tragen tatsächlich Hawaii-Hemden. Wer es eilig hat, merkt schnell, dass nervöses Drängeln hier wenig geschätzt wird. Meistens scheint die Sonne. Die vielen Touristen aus Asien und den USA bevölkern den bekannten Waikiki Beach. Zur Happy Hour warten Restaurants mit Hula-Tänzerinnen und Ukulele-Spielern auf. Wo Hawaii draufsteht, ist Hawaii drin. Jason Coleman beschreibt Honolulu so.
It's very hip, it's very cultural.
Es ist sehr hip, sehr kulturell. Und es gibt hier keine Gruppe, die andere dominiert. Honolulu ist ein reiner Schmelztiegel.
Coleman ist Inhaber von Leahi Health. Alles, was es hier zu essen gibt, wird aus Pflanzen gewonnen oder hergestellt. Der Trend weg von Tierprodukten hin zur komplett pflanzlichen Ernährung hat auch Honolulu erfasst. Die Smoothies heißen Uluwatu, Morning Mana oder Jack Johnson, wie der Sänger, der auf Hawaii lebt. An einem kleinen Fenster geben Gäste ihre Bestellung ab. Vor der Hütte stehen Holztische, Stühle und ein paar Sonnenschirme. An der Wand steht mit dicken Pinselstrichen Leahi Health, Plant-Based Food and Drink. Jason Coleman hat das vegane Restaurant vor einigen Jahren gegründet.
It started off very basic. I started off with 7 smoothies. That's it.
Los ging's mit 7 veganen Smoothies, $5 das Stück. Sein Geschäft kam nur langsam in die Gänge. Abends arbeitete er weiter als Barmann. Tagsüber verkaufte er grüne Smoothies. Doch dann packte eines Tages eine Bekannte ihr mitgebrachtes Mittagessen aus.
Sie hatte ihr Mittagessen dabei und ich habe davon probiert und dachte, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich habe sogar davon geträumt und am nächsten Tag dachte ich, wir müssen das anbieten.
We have to sell it.
Und so kam der Bestseller auf die Speisekarte, die Surfer Bowl. Darin brauner Reis, getoppt mit einem Salat aus Grünkohl in Konfettigröße, Gurken, Karotten, Rotkohl und Frühlingszwiebeln, dazu Avocado und Kirschtomaten, gesprenkelt mit gerösteten Mandeln und dem japanischen Gewürzmix Furikake. Abgerundet wird die Surfer Bowl mit hausgemachtem Tahini-Ingwer-Dressing und einem Brot, beschmiert mit Knoblauch-Bohnendip.
It's like, oh, it's like a party. And you're just like, you feel so good after it. Literally, you feel stronger and healthier.
Jason schwört darauf. Wer die Surfer Bowl isst, fühlt sich gesünder. Auf der Speisekarte finden sich Grünkohl-Avocado-Tacos, eine Regenbogen-Bowl und auch das Traditionsgericht Poke. Allerdings serviert er nicht marinierten Fisch, bei ihm wird rote Beete eingelegt. Sich auf Hawaii vegan zu ernähren, ist nicht billig. Obst und Gemüse sind wie alle Lebensmittel teurer als im Rest der USA. Vieles muss importiert werden. Bei Leahy Health stammen 80% aller Produkte von der Insel selbst, erzählt Besitzer Jason.
We have friends with lots of local farmers.
Wir sind mit vielen lokalen Bauern befreundet. Wir hatten sogar einige Jahre lang unsere eigene Biofarm, aber das ist echt schwer. Alle stürzen sich darauf, das Schwein von nebenan, Hühner, Vögel, Insekten, Blattläuse. Es ist ein Kampf, aber der Unterschied, die Reinheit dieser Produkte ist überwältigend.
Jasons Konzept kommt an. Inzwischen betreibt er 3 Filialen. Noch in diesem Jahr will er eine 4. eröffnen. Natürlich zieht es die meisten Menschen nach Hawaii wegen der unbeschreiblich schönen Natur. Auch für Susanne Jennerich ist das einer der Gründe, weshalb sie vor 2,5 Jahren nach Honolulu gezogen ist. Sie sitzt an einem ihrer Lieblingsorte.
Also wir schauen wunderbar hier auf den Pazifik und wir sehen einige Surfer, einige rennen an uns vorbei.
Das also liegt vor uns und hinter uns Diamond Head.
Diamond Head ist ein großer Krater. Hier in Waikiki sehr beliebt, weil man eigentlich recht einfach da hoch spazieren kann.
Die Norddeutsche arbeitet als Designerin und Künstlerin. Die Faszination für die Insel stammt noch aus ihrer Kindheit.
Das war die Musik, das sind die Hula-Tänzerinnen und einfach das ganze Gefühl. Da war immer irgendwas, was mich fasziniert hat.
Im Laufe ihrer Karriere lebte Susanne Jennerich in New York, Rio de Janeiro, Los Angeles. Obwohl Honolulu viel kleiner ist, so ihr Eindruck, vereint die Stadt vieles.
Dieses geschäftige Geschäftsleben und dieses schnelle Speed und Deadlines und so weiter und so fort, die wir eben haben, weil ich da in dieser Fashion-Industrie jetzt wieder arbeite. Dann eben aber auch dieses Island-Style, bisschen entspanntere, bisschen alles wird schon und das ist eine wunderschöne Kombination.
Bei der letzten Zählung lebten rund 360.000 Menschen in der Hauptstadt von Hawaii. Honolulu ist auch die größte Geschäftsstadt der Insel. Der Ala Moana Boulevard ist für Honolulu das, was die Zeil in Frankfurt ist. 10 Autominuten vom touristenüberschwemmten Strand von Waikiki mit Hochhäusern liegt dann aber schon der Diamond Head mit seinen spektakulären Ausblicken. Anschluss fand Susanne Jennerich schnell und ist Tag für Tag beeindruckt von der Lebenseinstellung der Hawaiianer.
Es ist wirklich immer mehr geben als nehmen. Es wird einfach immer an die anderen gleich gedacht.
Aloha wird in Hawaii als Grußformel benutzt. Dabei ist es viel mehr, drückt Mitgefühl und Liebe aus. Aloha ist eine Lebenseinstellung und die spürt man jeden Tag, sagt die Deutsche.
Die lachen einen an, es kann der Busfahrer der sein, der sagt dann, du heute fährst du mal umsonst, geh einfach durch. Das sind so einfache Sachen, wo du denkst, Mann, das ist jetzt aber lieb. Oder man geht irgendwo vorbei und dann pflückt da gerade jemand seine Avocado und gibt dir da die größte Avocado, die du je in deinem Leben gesehen hast. Hier, bitte nimm doch. Es ist eine Wahnsinnsgrundeinstellung.
Nach wie vor hält sie engen Kontakt zu alten Freunden in Deutschland. Besuch aus der alten Heimat hat sich schon angekündigt. Für Susanne Jennerich ist Honolulu, zumindest für den Moment, der Ort, in dem sie sich am wohlsten fühlt.
Ja, es ist so wie als Kind unter Mamas Rockzipfelchen vielleicht zu sein. Das Gefühl gibt einem Hawaii. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dann spielen auch Kilometer oder Miles keine Rolle.
Komi, gebürtiger Hawaiianer und Mitte 60, erklärt Aloha so.
We try so much more in this particular area.
Wir geben unser Bestes, hier nach dem Motto Aloha zu leben. Und das heißt, nicht nur das Wort zu benutzen, sondern danach zu leben. Zu teilen, einander zu helfen, freundlich zu sein. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich.
Komi nennt sich Surf Guru. Das ist sozusagen sein Künstlername. Wir sind am Kahanamoku Beach in Honolulu verabredet, benannt nach Duke Kahanamoku. Nach Barack Obama vielleicht der bekannteste Hawaiianer. Duke war einst olympischer Schwimmer, wurde später als Surfgott bekannt und brachte das Wellenreiten von Hawaii in die Welt. Surflehrer Komi trägt Sonnenbrille, schwarzes, langärmliches Neoprenoberteil und grell-orange Badeshorts. Er gibt mir ein ebensolches Oberteil, Wasserschuhe, legt ein Surfbrett für mich bereit.
I like it here because this was my home break when I was a little kid.
Er sei hier schon als Kind gesurft, erzählt Komi.
Most people that come for a surf lesson.
Die Leute, die hier Surfunterricht nehmen, kommen alle mit unterschiedlichen Erwartungen. Manche erwarten nicht viel, andere haben Angst. Am Ende des Tages gehen alle mit einer Botschaft, die ihnen Mutter Natur gelehrt hat.
Ich gebe zu, auch mir ist etwas mulmig zumute. Ich will mich erstens nicht blamieren und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich innerhalb einer Stunde schaffen kann. Mich aus dem Wasser aufs Brett hochziehen, in Position bringen und gleichzeitig auf einer der Wellen zu halten und übers Meer zu gleiten. Doch Komi bläut mir noch einmal ein, jeder kann surfen.
Everyone can surf and get the same feeling that I get every day.
Jeder kann surfen und dieses erhebende Gefühl spüren, sagt er. Also gut, und ab geht's. Nach ein paar Trockenübungen an Land befestigt er den Klettverschluss der Leine an meinem Fußgelenk, die mit dem Surfbrett verbunden ist. Nebeneinander paddeln wir aufs Meer. Es dauert ungelogen gerade mal 4 Versuche und ich stehe tatsächlich auf dem Brett, lasse mich von der Welle in Richtung Strand tragen und kann es kaum fassen. Everyone can surf, sagt Komi. Das sieht jetzt vielleicht noch nicht elegant aus und ich bin auch nicht sonderlich schnell, aber ich surfe. Und Komi hat noch einen guten Ratschlag.
It's about being in the moment.
Es geht darum, den Moment wahrzunehmen. Viele von uns denken die ganze Zeit, sie denken zu viel. So ist das Leben. Aber Menschen, die nicht so viel schwatzen und lieber anpacken, kommen weiter als die, die immer nur reden, aber nicht zupacken. Darum geht's beim Surfen. Wenn du nicht paddelst, erwischt dich die Welle nicht. Nicht auf Weihnachten warten, sondern aufstehen. Das Ziel ist, ganz im Hier und Jetzt zu sein.
Ich konzentriere mich noch mehr. Ziehe mich hoch, fasse das Brett so fest, als wolle ich jemanden einhändig erwürgen. Ein Tipp von Komi, wenn ich versuche, mich hinzustellen. Mehrmals flutscht das Surfbrett unter mir einfach weg. Ich falle und habe Spaß dabei. Das Timing ist mit am schwierigsten. Am Ende der Surfstunde sind meine Knie wundgescheuert vom ständigen auf dem Brett knien. Aber ich habe es insgesamt 4-mal geschafft, mich schnell genug und stabil aufzurichten und auf den Wellen des Pazifiks dahin zu gleiten. Ein totales Glücksgefühl, wie Komi es mir eingangs versprach. Aufgescheuerte Knie hatte ich zuletzt als Kind und genauso fühle ich mich jetzt auch. Müde, aber glücklich nach einem abenteuerlichen Tag. Danke, Honolulu.
Aloha from Hawaii. Summer Dreaming in Honolulu. Nicole Markwald berichtete ein letztes Mal für die Weltzeit. Und danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.